Oh, Hallöchen, Deadpool hier. Viel Spaß mit der neuen Folge von Peng Puff Pow, der Comic-Podcast.
Peng Puff Pow, der Comic-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pow, der Comic-Podcast. Ich begrüße heute Julian an meiner Seite. Hallo Julian.
Hallo Robert.
So, wir haben ein bisschen was auf der Pfanne heute und springen auch, glaube ich, direkt rein. Oder generell erstmal, wie geht's dir? Geht's so gut? An diesem grauen, verregneten...
Dem Wetter entsprechend, würde ich sagen. Aber ab jetzt wird's nur besser.
Es kann nur besser werden, wir reden über Comics.
Eben.
Wir hatten den Free Comic Book Day vor ein paar Wochen. Ja, war ja nicht nur Free Comic Book Day, sondern es wurde auch noch zelebriert, 30 Jahre Ladengeschäft.
Richtig.
Weil der... oder die geneigte ZuhörerInnen sich wundern wird, eher so wie ich, oder vielleicht auch nicht, aber ich habe mich gewundert, weil Established 1991, 30 Jahre, 2024, dachte ich, okay, wahrscheinlich skippen sie das irgendwie.
Ging mir genauso.
Wegen dieser Pandemiezeit, ja. In der man nicht auf hatte.
Nee, dachte ich auch. Ne? Also ich war auch verwundert, aber Erklärung von Dirk und Tobi war, dass die Marke Black Dog zwar 91 gegründet worden ist, der Laden aber halt ja nicht von Anfang an bestand, sondern die GründerInnen damals erstmal nur auf Wochenmärkten halt so quasi die Comics verkauft haben.
Ich wollte gerade sagen, Internet gab es ja noch gar nicht. Ich wollte erst auf eurer Webshop. Ah, nee, warte mal.
Also, habe ich ja selbst auch noch Erinnerungen. Wie war, glaube ich, bei mir war es ein Wochenmarkt in Steglitz. Der hat zum Beispiel damals immer Star Wars Actionfiguren verkauft. Da habe ich die zum Beispiel damals ja gehabt. Ne? Und so gab es dann wohl die ersten paar Jahre halt einen Black Dog. Nein, damals hieß es ja nicht mehr Black Dog, ne? Da hieß es ja auch noch anders.
Ach so.
Also der Laden durchlief auch den einen oder anderen Namen. Aber das, was dann irgendwann Black Dog Comics wurde, wurde 91 gegründet und mit vor 30 Jahren dann der Laden. Weshalb wir dieses Jahr, wie du gerade schon schön gesagt hast, zum Free Comic Book Day den Anlass genommen haben und dachten uns, ey komm, ist ja schon der heftigste Tag im Jahr, lass uns das doch einfach noch heftiger machen, indem wir da auch noch das 30-jährige Jubiläum des Ladens zelebrieren.
Genau, und dann war auch noch, war es ja der 4. Mai,
genau,
May the 4th,
richtig.
Star Wars Day.
Und ne, dachten wir uns, komm, eben, dann ist es nicht nur der 30-jährige Geburtstag und Free Comic Book Day, sondern auch noch Star Wars Day, heißt, nehmen wir auch mit.
Ich habe eine Menge zu zelebrieren auf jeden Fall an diesem Tag. Ja.
Da hatten wir uns dann Verstärkung noch geholt von Bekannten von mir, Kollegen vom Saber Project. Das ist ein in Deutschland angesiedeltes Star Wars Kollektiv. Mhm. Jedenfalls sind das Personen, die hochqualitative Lichtschwerter bauen, ganz High-Class-Cosplay-Kostüme haben, im Legoland beispielsweise dann auftreten und da halt ganz,
ach so,
ganz krasse, okay, krass, Star Wars Choreos vorführen. Also bieten auch Workshops an, wenn man selbst mal wie die Großen wirbeln möchte, dann sind das quasi die AnsprechpartnerInnen.
Die haben auch einen Fanfilm irgendwie gemacht, ne?
Genau, die haben auch noch einen Fanfilm vor ein paar Jahren gemacht. Der war auch eine Weile in Produktion, glaube ich. Corona hast du vorhin schon gesagt. Hat da, glaube ich, so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, hat ein bisschen länger gedauert, aber hat sich gelohnt. Der Kurzfilm Rise of the Intern hat auch, so wie ich es verstanden hatte, auf ganz vielen Independent-Film-Festivals Preise abgesahnt.
Cool.
Mehr dazu in den Shownotes.
Ja, das auf jeden Fall, weil da gar nichts von wusste. Ich habe mich gewundert, also wo ihr die ganzen coolen Lichtschwerter herhattet, auf jeden Fall.
Mal gucken, wie das nächstes Jahr ist, weil vom Aufwand her war das natürlich alles, wie man sich vorstellen kann, sehr, sehr viel. Am Ende hat es natürlich trotzdem super Spaß gemacht. Mhm. Und da immer der erste Samstag im Mai. Nächstes Jahr wäre das der 3., heißt der Star Wars Day wäre nächstes Jahr an einem Sonntag. Mhm. Und May the 4th be with you, dann gibt es ja noch den Revenge of the 5th.
Genau.
Ich würde behaupten, in einem Jahr können wir uns irgendwie noch einen lustigen Star Wars Reim für den 3. ausdenken und dann ziehen wir das Ding einfach vor.
Ja, irgendwas.
Mal gucken.
Was lustig war allerdings dieses Jahr zu beobachten war, ihr wart alle kostümiert, dein Star Wars Kostüm hat mir am besten gefallen, du warst Doctor Who.
Wenn es eine Sci-Fi-Figur gibt, die den Regeln trotzt, dann ist es definitiv der Doktor und der kann definitiv auch bei einem Star Wars Event auftauchen.
So. Ja. Ja, nein, auch ganz. Ja, und ne, dadurch kriegt man halt, ne, ist es auch nicht ganz so monothematisch.
Richtig.
Nein, obwohl es schon echt geil war mit den ganzen Roben und ich glaube, Mario hat ja irgendwie, war als einziger in Full Custom, was Star Wars angeht.
Voll. Der Doktor. Voll.
Obwohl, nein, das stimmt nicht. Dirk als Prinzessin Leia war natürlich auch herzallerliebst.
War, glaube ich, auch mein liebstes Star Wars Kostüm. War halt unglaublich gut umgesetzt. Ne?
Warte mal, jetzt laber ich auch schon wieder Müll. Jetzt kommen die Erinnerungen erst wieder hoch. Dings.
Hans, meinst du?
Hans war, ja, Hans war auch super. Hans war super. Und zwar Hans als Adam Driver, als Kylo Ren, als Undercover-Boss aus einer Saturday Night Live-Folge.
Genau. So, ja, so ein richtiger Matt, der Radar-Technician. So. Also so ein richtiger Deep Dive. Also. Das war, wie du gerade die auf, wie viele Ebenen wir gerade runtergegangen sind, um dieses Kostüm zu kriegen. Ja, Dedication, 10 von 10. Wunderschönes Kostüm.
Ja, war ganz cool. War auch ganz cool. Ich habe bewusst gesagt, dieses Jahr renne ich da nicht als rasender Reporter irgendwie rum und halt den Leuten das Mikro unter die Nase, sondern.
War auch mehr als genug los. Also,
ey, ohne Flachs, das war, ja. Deshalb nochmal ein kleiner Shoutout an Dennis und die Leute von Let's Talk About Comics Berlin. Den hatte ich nämlich tatsächlich letztes oder vorletztes Jahr wollte ich ihn aufnehmen, habe aber vergessen, irgendwie Aufnahme zu drücken. Da fehlte mir der und deshalb hat er nie stattgefunden. Er meinte, war aber auch nicht so schlimm. Als ich ihm das Mikro damals an die Nase gehalten habe, war er auch gerade angekommen. Er konnte eh noch nicht so viel zu dem Thema sagen. Also von daher, anyway, genau, aber die haben, ich habe tatsächlich zum ersten Mal an dem Tag davon gehört. Ich habe es bei euch ab und zu an der Tür zwar schon gesehen gehabt, aber es sind halt einfach nur irgendwelche Comic-Begeisterten, die sich dann treffen, um über Comics zu reden. Der Name verrät es.
Genau.
Genau.
Sind alles KundInnen bei uns, unter anderem bei uns. Ne? Mhm. Gibt ja noch, neben uns ja noch andere Comicbuchläden in Berlin.
Nee.
Ja,
ne? Was? Also, doch, es gibt auch ein paar.
Aber größtenteils sind die auch, ich glaube, bei uns ist so der Dreh- und Angelpunkt, wo die sich auch irgendwie alle kennengelernt haben und ja, ne? Ich weiß gerade nicht, wie das Schedule bei denen ist, aber ne, treffen sich halt und reden über Comics.
Ich glaube tatsächlich alle 2 Wochen. Ich glaube, wenn, dann immer auf den Samstag. Ich weiß aber nicht, ob über Facebook oder Instagram. Instagram-Account haben sie auf jeden Fall. Verlinken wir nachher in den Shownotes, wenn ich noch einen Facebook-Account finde oder irgendwas anderes. Findet ihr das auch in den Shownotes. Jetzt quasi so. Und ansonsten, Free Comic Book Day. Ich hatte ja mit Hans ein bisschen sehr früh diesmal drüber gesprochen. Und was eigentlich auch schon wieder fast zu spät war tatsächlich. Weil die ersten Bestellungen oder Vorbestellungen da eigentlich schon wieder durch waren. Also das ist total abgefahren. Naja, mal gucken. 2025 kommt ja noch. Hast du so ein paar Favoriten? Also ich habe ein paar, sonst würde ich das Thema jetzt nicht so anteasen natürlich. Aber
gerne du zuerst.
Also was mich begeistert hat, auch nur weil ich ein Riesenfan damals als Kind war und damit groß geworden bin, ist Popeye, also Eli Popeye. Heißt wohl eine neue Serie. Ich habe die Ausgabe leider noch nicht lesen können, aber es sieht super fancy aus und ich glaube, ich bin der Einzige, der es im Laden abonniert hat.
Fliegt, glaube ich, so ein bisschen unter dem Radar. Müsste, glaube ich, von Mad Cave Studios sein.
Richtig, genau. Ne?
Ja. Haben dieses Jahr auch 10-jähriges Jubiläum, der Verlag. Haut deshalb dieses Jahr echt ordentlich was raus
an
Nummer 1. Also ich glaube, Flash Gordon ist auch dabei.
Gab es aber aus irgendwelchen lizenzrechtlichen Gründen, glaube ich, nicht bei euch im Laden.
Genau,
eins von 5 Heften gab es.
Genau,
eins von den 5 Heften, die es nicht gab.
Pardon. Das Free Comic Book Day Flash Gordon Heft haben wir nicht bekommen, aus Lizenzrechten, genau, richtig. Aber die Reihe, die dann kommt, die gibt es dann doch, muss man nicht verstehen.
Okay.
Ist Comics,
ja.
Rechte, international.
Hatten wir beim letzten Mal, ich habe ja gesehen, die Star Wars Adventures Trades sind ja jetzt auch Panini gebrandet. Haben wir letztens auch mit Dirk mal drüber gesprochen gehabt. Ist ein bisschen viel Musik drin momentan so im Lizenzmarkt.
Voll.
Mad Cave Studios, hilf mir. Ja, also wenn ihr da schnell was einfach mal, ich weiß gerade nicht, ich verwechsel das gerade mit Aftershock. Alles gut, ich halte meinen Mund. Mir fällt gerade nichts ein.
Jetzt, was groß durch die Decke geht, habe ich jetzt ehrlicherweise auch nichts direkt auf der Uhr. Ne? Machen aber trotzdem schöne Hefte.
Bestimmt.
Sind bestimmt gute Sachen.
Also das sieht geil aus. Und vor allem die Free Comic Book Day Ausgabe hatte allein schon ein dickeres Cover als alle aktuellen Marvel DC Ausgaben. Popeye auf jeden Fall. Dann, weil mir das hart empfohlen wurde, auch von Hans tatsächlich, Anagon Universe, wo ich jetzt, glaube ich, langsam anfange zu blicken mit Void Rivals, Transformers und G.I. Joe.
Genau.
Die zu dritt das bilden, genau. Und Void Rivals gibt es schon ein bisschen länger. Deshalb habe ich mir da das Trade bei euch schon mal geholt. Genau, und Transformers. Und da will ich jetzt mal so ein bisschen reinsteigen. Denn Daniel Warren Johnson, aber gut, muss jetzt hier nicht alles wiederholen, was wir in den alten Folgen, hört da gerne nochmal rein, besprochen haben. Und ansonsten natürlich, klar, Bloodhunt, da reden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber. DC hat Absolute Power, da ich aktuell bei DC nicht so hinterher bin. Vertagen wir das.
Ich überlege gerade, was noch spannend war. DC hatte noch Barkham Asylum. Es geht um Hunde.
Bewusst ignoriert habe.
Ja, ne, also ist, für die jüngeren LeserInnen wahrscheinlich eher geeignet, aber allein der schlechter Wortwitz, I like.
Okay, ja, also damit kriege ich bei mir auch mal schnell.
Ansonsten zum jetzt ja schon neu laufenden Doctor Who-Staffel, dem neuen Relaunch, wenn man so will. Wird ja wieder als Staffel 1 auf Disney Plus quasi aufgezählt. Also wir fangen wieder von vorn an, ist falsch. Aber wenn man einsteigen möchte, dann jetzt. Und natürlich gibt es zur neuen Staffel und zum neuen Doktor natürlich auch ein neues Doctor Who-Comic von Titan. Dementsprechend gab es auch da eine Free-Comic-Book-Day-Ausgabe.
Begleitende Geschichte oder Prequel-Story?
Doctor Who, ja.
ja, stimmt.
It's
ja.
all over the place. Ja. Es ist dazwischen, es ist davor, es ist danach, es ist währenddessen irgendwie Doctor Who.
Ja.
Ein Narr, wer der Meinung ist, das irgendwie erklären zu können. Ich weiß es nicht. Ich habe es aufgegeben.
Da gibt es, glaube ich, mehr als einen Podcast zu dem Thema. Es ist britische Popkultur seit den 50ern?
63? Oder 61? Richtige Zahl kommt jetzt.
So ist es. Doctor Who ist eine britische Science-Fiction-Fernsehserie, die seit, völlig richtig, 1963 von der BBC produziert wird.
Da könnten wir ein ganzes Jahr drüber sprechen.
Ja, ich glaube auch.
Mehr als genug. Das Letzte, was mir noch ins Auge gefallen ist, was man sich merken könnte, die ganze Bad Omens-Geschichte wurde ja schon von Dirk mehrfach erwähnt und anscheinend zeichnet sich da gerade so ein Trend ab, dass viele, vor allem aus dem Rock-Metal-Alternative-Bereich, da viele SängerInnen gerade, oder in diesem Fall von denen, die nicht weiß, Sängern, der Meinung sind, komm, wir machen jetzt Comics. Mhm. Bad Omens hat da vorgelegt mit Noah Sebastian, dem Sänger, der da mitgeschrieben hat. Beim Free Comic Book gab es nämlich von, ich weiß den Verlag leider nicht, aber das kommt, können wir auch gleich noch nachschieben, Dying Inside. Nannte sich das Heft. Mhm. Gab es nicht viele, hatten auch nicht viele auf dem Schirm. Single Issues, aktueller Stand, kommen bei uns auch gar nicht an, sondern nur der Trade. Warum auch immer. Ich glaube, es könnte ein kleiner Verlag. So oder so geschrieben von dem, wenn ich es richtig im Kopf habe, dem Sänger von Fallout Boy.
Ah, okay.
Zum Beispiel.
Von dem Sänger. Achso, okay.
Der schreibt jetzt wohl auch Comics.
Der Fallout Boy ist immer so das Weirde, dass der Sänger nicht der Frontmann ist, sondern der Bassist. Die Ansagen
genau.
Zwischendurch. Genau, ein interessantes Konstrukt, deshalb krass.
Ja, die Ansagen macht der Bassist und der heißt Pete Wentz. Die von ihm geschriebene Graphic Novel Dying Inside erschien nie in Einzelheften, dafür aber komplett bei Vault Comics.
Ich warte seit 2 Jahren auf den Trade von Spirit Box. Von der Band zu dem letzten Album Eternal Blue, da war auch ein Trade angekündigt, was auch Konzeptalbumtechnisch, dann in Comicform. Ist immer noch nicht draußen, neues Album ist auch schon draußen, eine neue EP. Mal gucken, ob es irgendwann rauskommt.
Aber ja, sag bitte Bescheid.
Ja. Ich hatte mehr bestellt.
Gut,
wenn das jemals ankommt, gibt es es auch im Laden. Mal gucken.
Wer das Ganze nicht ad absurdum geführt hat, sondern in voller Gänze ausgelebt hat, ist natürlich Claudio Sanchez von Coit & Cambria. Hm. Also, da ist ja jedes Album ein Konzeptalbum, weil es die Geschichte erzählt, die dann in Comics auch nochmal nachgelegt wurde, in mehreren Versuchen. Und da erscheint jetzt, glaube ich, tatsächlich Amory Wars zu dem Good Apollo, I'm Burning Star 4. Und zwar, ich war mal Riesenfan, das ist total peinlich jetzt. From Fear Through the Eyes of Madness war der erste Teil. Der zweite Teil war No World for Tomorrow. Wäre jetzt auch schlimm gewesen, wäre mir das nicht eingefallen. So, genau.
It's the thing,
so.
Apparently.
Offensichtlich, genau.
Also, ne, wie immer, Free Comic Book Day war gefühlt für jeden was dabei.
Ja.
Marvel, DC, wie immer.
Ich war ein bisschen sauer, dass dieses Jahr die Street Fighter, die ich mir jedes Jahr nicht ankam. Die anderen drei fallen mir gerade nicht ein. Turtles natürlich.
Natürlich.
Da
kommt ja auch demnächst eine neue Nummer 1, aber das wurde, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ne?
Oder genau, angerissen. Was wir aber vergessen haben, damals zu erwähnen, ist, dass es vorher noch so einen One-Shot gibt, Teenage Mutant Ninja Turtles Alpha. Mhm. Und dann gibt es ab Juli die neue Nummer 1. Und genau, das Geile ist halt, dass Jason Aaron schreibt. Mhm. Mal abwarten. Ich fand's geil. Ich fand die sogenannten Source-Books, die zwei Dinger, ganz geil, dass man jetzt halt nicht irgendwie den Backkatalog da irgendwie nochmal durchgucken muss.
Ich glaube, was zu empfehlen wäre, in diesem 150 Ausgaben starken IDW-Run, den wir jetzt vorher hatten, gab es irgendwann so einen Trend von Best-of-Heften. Und dann zu ganz vielen Charakteren halt so die was ein Best-of halt macht. Ne?
Genau.
Sammelt die besten Geschichten von diesen Figuren.
Fokussiert auf einen Charakter immer jeweils.
Genau.
Ne?
Genau, Best-of Michelangelo. Also klar, dass die 4 Turtles ihre eigene bekommen haben, ist klar, müssen wir nicht drüber reden. Für Casey Jones natürlich auch, für April, aber auch für den 5. Turtle, der ja auch in diesem Run, so wie ich es im Kopf hatte, Jenica, die ja auch da etabliert worden ist, der Turtle dadurch auch noch ein Best-of bekommen hat. Oder Baxter Stockman. Also sie haben wirklich für fast jede Figur da nochmal so ein paar Best-ofs, was auch ganz nett ist.
Shredder auf jeden Fall auch, weil ich weiß, weil es The Royal Subjects heißen, die machen Actionfiguren. Mhm. Genau, und die werden halt immer im Bundle auch angeboten. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man die kriegt, auch über euch, über den Previews. Genau, daher kenne ich tatsächlich diese Best-of-Dinger auch nur. Aber das Design ist ganz geil, so relativ schlicht und so.
Ja, dass dieses Cover ist immer so in diesem, Negative Space ist, glaube ich, der Fachbegriff. Das Cover, ich nehme jetzt Michelangelo als Beispiel, du hast halt ein orangenes Cover, überraschenderweise. Und dann ist quasi der Rest des Charakters gezeichnet, aber alle orangenen Passagen halt nicht, weil die ja schon der Hintergrund sind.
Genau.
Und der Hintergrund erzeugt, also bildet dann diese Farben ab.
Das ist auch so ein kleiner Trend in den letzten Monaten gewesen. Das ist mir bei Power Rangers total oft begegnet.
Auch. Umständlich erklärt, wenn man es sieht.
Und natürlich, wie könnte es anders sein, IDW und Teenage Mutant Ninja Turtles. Es gibt, wie gesagt, 125 verschiedene Variant-Cover zu jeder Ausgabe.
Natürlich.
Also nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber doch, es gibt... Da muss ich tatsächlich auch mal gucken, weil sie die ersten 4 Hefte, da sollen die Cover nämlich auch jeweils einen einzelnen Charakter abbilden. Ausgabe 1 fängt an mit Raphael. Wie gesagt, da bin ich echt gespannt. Vor allem, ne, man kann jetzt wieder von Anfang an dabei sein. Jetzt reden wir doch mehr über Turtles, als ich wollte, aber ist nicht so schlimm.
Ist nicht schlimm, Turtles halt. Ne?
So, und vielleicht ein guter Jump-on-Point. Jetzt aber, genau, DC kommt um die Ecke noch mit Absolute Power. Da gehen wir beim nächsten Mal drauf ein. Heute können wir aber weitestgehend spoilerfrei schon mal über Bloodhunt lesen, denn wie immer, ne, gehört es sicher zum Free Comic Book Day für die beiden großen Verlage. Okay, Image auch. Ja. Ihr wisst, was ich meine.
The Big Three.
So, das große Event des Sommers, mehr oder weniger, dort anzukündigen, anzuteasen, das ist dieses Jahr Bloodhunt, geschrieben von Jed McKay. Der, da kannst du jetzt ein bisschen was zu erzählen, glaube ich, nämlich eine tolle Karriere hingelegt.
Hat eine recht steile Karriere bei Marvel hingelegt.
Genau, der ist jetzt nicht so groß geworden und hat gesagt so, ich gehe jetzt zur Zeichnerschule und dann will ich Zeichner und Künstler werden, sondern...
Der war vorher, wenn ich es richtig im Kopf hatte, Grundschullehrer und eines Tages dachte er sich, ey, ist wichtig, ist gut, ein sehr essentieller Job, aber... I did my time und jetzt möchte ich auch noch mal was für mich machen und hing den Lehrerjob an den Nagel und begann zu schreiben und hat relativ schnell einen Job bei Marvel bekommen und hat dann den Charakter Black Cat als erstes irgendwie an die Hand bekommen, so wenn ich es richtig recherchiert habe, der ja seit Einführung ja schon eher recht eindimensional, sage ich mal, geschrieben war. Ne? Also halt die Anti-Heldin, die... Mal ist sie mit Spider-Man, mal ist sie gegen Spider-Man und sie klaut Sachen und manchmal ist das gut und manchmal ist das weniger gut. So, ne? Also,
erinnert mich auch an gar keinen anderen DC-Charakter
zum Beispiel. Nein, der mit Katzen, ne? Wissen wir ja. Man kann sie ja unterscheiden an der Haarfarbe, zumindest darin. Der Charakter hat dann endlich mal einen kleinen Overhaul durch Jed McKay bekommen und wurde zu einer richtig dreidimensionalen Person mit, also ne, nicht, dass ich nicht, dass Felicia Hardy nicht vorher schon eine Origin-Story hatte, aber die wurde nochmal ein bisschen, ne, nicht geredconnt, aber halt Mini-Redcon hier, Mini-Redcon da, ausführlich betrachtet, ihr Lehrer, natürlich hat sie irgendwo gelernt, wie das alles geht, ne, ist ja nicht aufgewacht und war dann die Meisterdiebin, sondern ist da zur Schule quasi gegangen bei einem Meisterdieb, der auch andere Protégés hatte, also sie hat ein Team bekommen, ihr Buch ist quasi so ein Heist-Comic dann geworden. Also natürlich, ne, du hast die beste Diebin im Marvel-Universum, heißt dann, wenn jemand bei Doctor Strange mal einbrechen kann, um irgendein Artefakt zu klauen, dann ist sie das. Also die Oceans-Filme sind, glaube ich, die bekanntesten Beispiele. Bloß dann halt aus ihrer Perspektive mit ihrem Team. Also hat aus ihr hat einen dreidimensionalen Charakter gemacht. Hat sie auch zu einem queeren Charakter gemacht im Verlauf der Zeit.
Alles klar.
Also hat aus ihr wirklich eine eigenständige Person entwickelt, die halt nicht nur Peter Parkers On-Off-Freundin war. So.
Ich kenne ihre Origin nämlich tatsächlich größtenteils nur aus dieser Zeichentrickserie aus den 90ern.
Wie gesagt, ist immer noch da. Also ich glaube, das war auch, ne, McKay, da kommen wir auch gleich zu, ist eh der Meister, dass ich gucke mir an, was vorher passiert ist und greife da ganz tief in die Schublade. Manchmal zu tief in die Schublade. Okay. Entweder er oder bestimmt in Kooperation mit dem jeweiligen Editor, der daran arbeitet, wie sage ich das, ist sich der reichen Historie von Marvel bewusst und guckt auch immer, was war davor oder wo sind noch Lücken, die ich füllen könnte. Story. Nicht nur der Blick nach vorne, aber halt, also ne, die Kombination Blick nach vorne mit Kombination Blick nach hinten, was Black Cat hat in meinen Augen halt er hat den Charakter quasi revolutioniert und hat zu einer dreidimensionalen Figur gemacht. Gibt's gesammelt als Omnibus. lass uns nicht bei Black Cat, da können wir ein andermal drüber reden. Hat dann da quasi angefangen.
Aber trotzdem spannend, weißt du, dass er quasi gleich so eingeschlagen hat, indem er einen Charakter bekommen hat, den man vorher so wahrscheinlich als nettes Gimmick mal dabei hatte, aber ist jetzt nicht so, ne? So.
Eben.
Ja. Ja.
Okay. Und dann ging das halt weiter, ne? Hat dann Taskmaster an die Hand bekommen, hat Moon Knight an die Hand bekommen. Mhm. Oh Gott, Moon Knight lief dann, glaube ich, jetzt auch 30 Ausgaben. Also ordentlich. Dr. Strange hat er an die Hand gegeben bekommen mit dem Death of Dr. Strange.
Die Moon Knight-Serie war auch ist ziemlich cool und ist ausgelaufen, geht jetzt aber weiter, also nicht weiter, sondern der Nachfolger ist jetzt Vengeance of Moon Knight.
Genau, genau. Das darf er machen, Death of Dr. Strange, wie gesagt, dann noch Strange, was die Nachfolgeserie war, ohne Dr. Strange, ja, ne? Spoiler, Dr. Strange stirbt in Death of Dr. Strange, woraufhin seine Frau seine Rolle übernimmt und dann die daraus resultierende Nachfolgeserie auch, also egal, was er aktuell anfasst bei Marvel, dann bleibt es auch in seinen Händen, habe ich das Gefühl. Weil das, was er macht, macht er anscheinend ganz gut. Was sich jetzt in dem aktuellen Stand, den wir jetzt haben, darin zeigt, dass er zum einen Avengers schreibt, dass X-Men, eins der drei neuen X-Men-Teams, nämlich das ohne irgendwas davor, einfach nur X-Men, das schreiben darf. Meiner Meinung nach gab es noch nie einen Autor, der zeitgleich Avengers und X-Men geschrieben hat. Wenn nicht,
da sage ich gar nichts, so weit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.
Wenn, dann gab es bestimmt nicht viele, die diese beiden Teams parallel geschrieben haben. Und in allen Reihen, die wir bisher aufgezählt haben, halt auch hier oder da den einen oder anderen Hint hat droppen lassen. Und das führt uns dann jetzt zu Bloodhunt.
Mhm.
Ja, Bloodhunt. Horror, Monster, in Anführungszeichen Halloween-Events im Sommer, hat sich ja letztes Jahr mit Night Terrors bei DC schon gezeigt. Klingt erstmal weird, aber war dann doch ganz gut und dementsprechend haben wir das dieses Jahr dann bei Marvel statt bei DC mit Bloodhunt, mit Vampiren statt Albträumen.
Ja, Vampire hatte DC auch schon, ne? Fällt mir gerade.
Ja.
Aber bei Marvel fällt einem natürlich der Vampircharakter, also zwei zum Beispiel fällt mir ein, also auf jeden Fall Morbius von Spider-Man, auch eher aus der Zeichentrickserie tatsächlich und den Comics, über den Film reden wir nicht.
Ich fand den gar nicht so schlecht, aber ich weiß, dass ich da auf verlorenem Posten stehe.
Ich habe den noch nicht gesehen, deshalb reden wir
nicht. Nö,
also ich weiß nicht, was, ne, so, welchen ich auch nicht gesehen habe, ist Madame Web tatsächlich oder Madame Web, keine Ahnung.
Da reden wir nicht drüber. Dann lieber über Morbius.
Aber da nämlich noch der kleine Funfact, so, weil du von Black Cat gesprochen hast, angeblich soll Sidney Sweeney Black Cat wohl spielen, dann jetzt aber ist in einer besseren, ich weiß nicht, ob dann wirklich jetzt innerhalb des MCUs das irgendwie funktionieren soll. Ja, das wär schon schön. Ja, tatsächlich, das Krasse ist, dass die Hauptdarstellerin aus meiner Map hat ihr Management gefeuert. Aufgrund dessen, weil sie tatsächlich wohl annahm oder dachte, das ist ein Film innerhalb des MCUs. Und so. Egal, das ist ein anderes Thema. Bloodhunt.
Vampire.
Und angeteased in der Free Comic Book Day Ausgabe und in Vengeance of Moon Knight Ausgabe 5. Mhm. Und dann kam Bloodhunt. Was Dirk auch schon beim letzten Mal erwähnt hatte, was jetzt tatsächlich neu ist oder mal wieder eingeführt wird, ist, es wird die Hauptserie in zwei Versionen geben. Es gibt einmal die normale, reguläre Ausgabe, die jeder kaufen kann, der älter als 6 ist. Und dann gibt es nochmal eine Red Band Version.
Genau.
Die ich noch nicht gelesen habe. Ist die einfach nur blutiger? Und ein bisschen more explicit, oder?
Ich würde sagen, ja. Die Erde ist, ne, also Bloodhunt, kurze Mini-Prämisse, ohne groß zu spoilern. Die Erde ist verdunkelt.
Es Ach so, kommt ja.
Keine Sonne mehr durch.
Genau, alle Dark Force-User, also Dark Force, dunkle Magie. Ja.
Dagger, nee, Cloak. Cloak, ne?
Cloak von Cloak and Dagger.
Könnte das mit berühmteste Beispiel sein, würde ich behaupten. Mir fällt sonst der Rest war auch viele Charaktere, die ich persönlich auch nochmal nachschlagen musste, ist am Ende auch egal, die Sonne ist verdunkelt,
genau.
Kein Sonnenschein gelangt auf die Erde, heißt.
Richtig, diese Menschen, die diese Macht benutzen, werden auf einmal als Portale missbraucht zum Dark Universe oder Dark Force Universe, wie auch immer. Mhm. Genau, und dadurch wird die Sonne verdunkelt und es ist ewige Nacht.
Richtig, 30 Days of Night hieß er, ne? Ist ein Vampir-Horrorfilm, der, glaube ich, so eine gute Inspiration ist, wie man sich das vorstellen kann. Mhm. Ne? Also die Vampire sind überall, es ist recht brutal und deshalb, wie du gerade meintest, also die Frage auch mal zu beantworten, es ist mehr Inhalt, es sind mehr Seiten, aber die Seiten, die mehr drin sind, sind jetzt nicht wirklich relevant. Heißt, es ist wirklich einfach nur mehr gruesome, die Gefahr wird einfach ein bisschen expliziter porträtiert in den Zeichnungen.
Okay.
Man könnte eine Problematik, Problematik ist ein starkes Wort, nennen wir einen Continuity-Fehler. Es ergeben sich Continuity-Fehler daraus, weil wenn man jetzt, so wie ich als Beispiel, erst Bloodhunt Red Band 1 gelesen hat und da den Tod einer Figur sieht. Vielleicht tot, wir wissen beide, tot in Comics ist it's a thing,
ja,
a different thing.
Also wir können es, glaube ich, direkt benennen. Es gibt die Szene, dass ein in der normalen Version jemand nur durch ein Schwert stirbt, das durch seinen Körper geht. In der Red Band-Version wird er einfach in zwei Hälften gerissen.
Richtig, was dann halt komisch ist, wenn man weitergeht in das Tie-In dieser Serie, die wir nicht benennen, weil wir den Tod nicht spoilern wollen, weil für mich war das schon
ein What the fuck-Moment.
Das ist so der erste große Twist in dem Heft. In dem Tie-In, wo es dann weitergeht, wird dann diese Person halt, wie auch in der Nicht-Red-Band-Version, halt in Anführungszeichen nur erstochen und nicht auseinandergerissen, was für mich dann ein bisschen verwirrend war, bis ich gemerkt, ah ja gut, okay, ich lese gerade, also es entstehen Continuity-Fehler, heißt, Red-Band ist Macht, es gibt dem Event jetzt mehr, also quantitativ passiert mehr, aber inhaltlich passiert nicht wirklich mehr. Ne? Okay. Also es ist ein nettes Gimmick, was aber auch meiner Erfahrung nach im Laden auch gut gezogen hat, weil viele Kundinnen waren eher skeptisch dem Event gegenüber. Ähnlich wie letztes Jahr bei Night Terrors war es auch so, oh, Horror-Event im Sommer, die Vibes sind nicht da, brauche ich das wirklich? Aber sobald ich erwähnt hatte, dass es eine Red Band-Version gibt, waren die Augen auf einmal und die Ohren ganz groß und die Leute waren irgendwie interessiert, warum auch immer.
Ja, deshalb frage ich mich auch, warum Marvel das denn jetzt gemacht hat unbedingt im Sommer und ob das dieses Red Band-Gimmick ist dann ja auch nicht mehr. Ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich keine große, das hatte ich zum Beispiel gedacht, es ist dann eine andere Kolorierung. Es ist halt auf den Seiten halt auch mehr Blut, aber es sieht dafür vielleicht auch ein bisschen besser aus, als in den Ausgaben, die ich jetzt so gelesen habe. Also, ist schön gezeichnet, ist schön koloriert, das wollen wir nicht sagen. Aber, egal. Es ist auf jeden Fall...
Es ist halt ein Gimmick, würde ich sagen. Ja. Es ist ein nettes Gimmick, was halt einfach die Gefahr ein bisschen...
Ja, aber du brauchst es jetzt nicht.
Gar nicht. Es ist nett zu haben. Es macht es halt Erwachsene, ne? Auf irgendeine Art und Weise. Klingt halt doof, aber das ist es halt. Ne? Es lässt einfach die Gefahr... wird dir halt nochmal ein bisschen expliziter ins Gesicht geworfen, was, wenn man sich halt darauf einlässt, natürlich auch, also auf die Immersion, das macht was mit einem. Ne? Also ich habe mich, wenn ich sage geekelt ist ein starkes Wort, ne? Aber es ist schon heftig.
Okay.
So, ne? Also es hat eine gute, der 30 Days of Nights Filmvergleich ist, glaube ich, angebracht. Ne? Es ist halt mal wieder, wir hatten über die letzten Jahrzehnte ja auch Vampire, die nicht ins Sonnenlicht gehen dürfen, weil sie dann glitzern, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also der Vampir wurde ja in der Pop, wurde ja so zu einer in der Popkultur in den letzten Jahren ja eher zu so einem, wurde romantisiert, der Vampir quasi. Und das ist mal wieder so der klassische angsteinflößende, oh shit, vor dem sollte ich Angst haben, Vampir.
Besonders der kleine Twist auch am Ende der ersten Ausgabe. Mhm. Aber wie gesagt, gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. In der Free Comic Book Day Ausgabe haben wir, wen haben wir begleitet? Wir haben Spider-Man begleitet, wir haben Daredevil begleitet. Mhm. Dann kam tatsächlich schon Brielle, die dann auf Dracula trifft. Der meinte, er hat damit gar nichts zu tun.
Mhm. Wäre auch, ne? Der erste Guest natürlich. Vampire? Richtig? Dracula? Was hast du
getan? Er ist es wohl nicht. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob der Bösewicht, der sich zu erkennen gibt am Ende der ersten Ausgabe von Bloodhunt, der ist, dessen Stimme wir folgen am Anfang.
Ich denke nicht.
Ich glaube, das wäre zu.
Ja. Das wäre zu einfach.
Genau. Ne? Aber auf jeden Fall steckt da viel drin mit dem Blood Coven und The Structure, wie sie sich nennen. Dieses Blood Coven zum Beispiel geil, das ist, also wie immer hast du ja am Anfang, ne? Ein paar Player müssen aus dem Spiel genommen werden. In diesem Fall natürlich die Avengers, die auch eine eigene Ausgabe haben. Wir packen diesmal auch wirklich die Checklist einfach mal mit in die Shownotes, nicht in die Shownotes, sondern bei Instagram auch mit hoch. pengpuffpaw_der Comic Podcast. Es sind schon viele Ausgaben, ne? Also jetzt gerade der erste oder alles, was jetzt so den ersten Schwung, ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber da ist viel mit bei. Ein paar Tie-Ins, ein paar also oder One-Shots, dann reguläre Serien. Jedenfalls mussten natürlich die Avengers auch irgendwie erstmal so ein bisschen aus dem Game rausgenommen worden und das fand ich ganz cool da mit diesen. Ich weiß nicht, 4, 5 Hanseln, dieser Blood Coven.
Macht McKay ja eh gerne, dass er da halt, ne, was wir meinten, ne? Klar, auf der einen Seite guckt er gerne in die Vergangenheit, bereichert bestehende Konzepte, aber das hat er halt auch in Avengers, in dem weil er auch Avengers natürlich schreibt, da auch am Anfang des Runs auch direkt gemacht. Da etabliert er auch direkt ein Sechsergespann aus 9 Charakteren, gegen die Avengers antreten müssen.
Ah, okay.
Also da der Blick nach vorne. Wir haben viele gute Avengers-Bösewichte im Verlauf der Zeit gehabt, aber halt auch jetzt mit dem von dir gerade erwähnten, diesem Zusammenschluss von Super-Vampiren, haben wir auch wieder neue Gegenspieler, die halt super designt sind und halt mal was Neues sind. Das hat nicht irgendwas, was wir schon kennen, sondern da halt neue Gegenspieler in den Sandkasten quasi reinwirft. So die Vibes habe ich immer.
Und darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, dass ich das auch geil fand. Und zwar relativ schnell auch erklärt, dass die halt in erster Linie dafür gesorgt haben, dass sie halt Superhelden oder Menschen mit bestimmten Kräften halt aussaugen, um an diese Kräfte zu kommen und demzufolge natürlich ein bisschen mehr superior sind als der, ich sag mal, Pöbelvampir, der jetzt gerade auf den Rest der Menschheit losgelassen wurde. Und auch da, wie du schon meintest, ne, coole Designs und neue Bösewichte. Und deshalb, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ob das neue Figuren sind oder ob das etwas ist, was man schon länger kennt. Denn wer wahrscheinlich keine unwesentliche Rolle spielen wird, wenn es um Vampire geht, ist natürlich klar Blade sowieso. Mhm. Aber jetzt kommt der Rückschluss nämlich wieder. Blade hat ja eine Tochter. Die haben wir kennengelernt in der Free Comic Book Day Ausgabe 2022 zu Judgment Day. Mhm. Da war eine kleine Story mit ihr drin. Und dann gab es eine fünfteilige Miniserie Bloodline, Daughter of Blade. Mhm. Und weil sie jetzt halt wieder in der Free Comic Book Day Ausgabe kurz aufgetaucht ist, weil, wie gesagt, sie ist auf Dracula getroffen. Mhm. Brielle Brooks, genau. Und das geht zurück auf die Liaison zwischen Blade und ihrer Mutter. Ich glaube, das Ganze seit 1972. anyway, aber wie gesagt, First Appearance, Brielle, Free Comic Book Day Ausgabe 2022. Und geschrieben hat nämlich Danny Lohr und gezeichnet hat Karen S. Darbo, die mir so nichts sagen, aber das ist cool. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass da jetzt ein bisschen mehr kommt.
Kann ich mir vorstellen, es gibt ja auch eins von den unzähligen Tie-ins, die du aufgezählt hast, oder erwähnt hast ja schon, ist halt auch ein Dracula-Tie-in, wo er im Vordergrund steht. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ich hatte das Cover ein paar Mal schon in der Hand, da war sie, glaube ich, auch mit drauf. Also er steht eher im Vordergrund.
Ne, ja, er ist so berühmt, das ist genau die Ausgabe, die ich gestern nicht mehr lesen konnte, tatsächlich. Ja, ich hatte sie noch in den Händen und dann.
Dass die beiden irgendwie losziehen, weil, ne, wie du gesagt hast, Dracula ist es wohl nicht. Aber
hat war ihm ganz wichtig, er ist gleich zu ihr gegangen.
Ich bin's nicht.
War nicht meine Idee. Ja. Da hast du jetzt aber noch ein paar Background-Infos.
Genau, wie war das? Jason Aarons Avengers Run war somit das letzte große, krasse Projekt, das er bei Marvel gemacht hatte, bevor er sich da ja so ein bisschen rausgenommen hatte, um dann zum Beispiel sowas wie Teenage Mutant Ninja Turtles zu schreiben.
Und das ist der Run vor Jet McKay's Avengers Run
genau.
gewesen.
Okay, genau. Danke. Und da in der letzten Ausgabe sehen wir Blade, wie er mit Dracula in Tschernobyl einen unabhängigen Vampirstaat ausruft. Also wir nehmen Krakoa, tauschen die Vampire aus, tauschen die MutantInnen gegen Vampire aus, tauschen die idyllische utopische Insel aus gegen einen radioaktiv verseuchten Ort, an dem Vampire leben können, weil die da anscheinend nicht so die Probleme haben wie die Menschen und hast dann da halt ein kleines Reservoir für Vampire, weil die ja auch am Ende nur leben wollen und Dracula da wohl eine Enklave anführt, die halt sagt, gut, das Miteinander ist das, was wir anstreben und die Zeiten, dass wir bringen euch alle um, ist hinter uns. Wie wir gemerkt haben, ja jetzt ein paar Jahre später, hat das nicht so ganz funktioniert. Was war es? Es war in Moon Knight, glaube ich, war das auch, wie gesagt, von McKay geschrieben, wie ich meinte, er hat das überall so ein bisschen hier und da schon vorbereitet. Treffen wir auch kurz mal so einen kleinen Ausreißer von denen, so eine kleine Untergrundorganisation von Vampiren, die halt sagt, nein, wir wollen da nicht in Frieden leben, Dracula hat sich verkauft an die Menschheit, wir stürzen das System und so weiter, okay. Was halt von Moon Knight dann recht schnell auf gewohnte Moon Knight-Manier brutal niedergeschlagen wird.
Weil das ist nämlich tatsächlich der spannende Ansatz. Gleich in den ersten Ausgaben arbeitet ja in der Midnight Mission auch eine Vampirin, die, und da fängt das nämlich zum ersten Mal an, ich habe mir das nicht ausgesucht, ich wurde gebissen, ne?
Richtig.
So, und auch das ist natürlich eine schöne Metaebene wieder für viele andere Dinge. So deshalb dieses so, das ist in mir drin, ich kann nichts dafür, ich muss damit jetzt aber leben und ich würde damit gerne leben und jetzt nicht einfach nur aufgrund dessen verurteilt werden, beziehungsweise in dem Fall gepflockt oder ne,
richtig,
getötet werden. Was nämlich noch, was ist total, das ist jetzt aber wieder auch so wirklich kleiner Nerdkram, so dieses, die zerfallen ja zu Staub, wenn die getroffen werden oder ne, aufgespießt werden. Das war vorher nicht so. Ich hoffe, weiß nicht, ob es da eine Erklärung für gibt oder ob das jetzt so ein Ding ist, ja, das passt jetzt gerade besser ins Schreiben.
Gründe.
So.
Vielleicht erklärt sich das noch, ja, im Verlauf des Runs. Wir werden sehen.
Das war nämlich das Krasse bei Bloodline. Also weil sie natürlich damit zu kämpfen hat, dass sie ein Lebewesen tötet. Und sie dann selber, und damals, das wird tatsächlich aufgegriffen. Sie meinte so, in the movies they usually go to dust. Ja. Das ist da halt nicht passiert.
Ist eh, glaube ich, auch so mit die Sache, was die ganzen Tie-ins wieder rechtfertigt, ist das falsche Wort, aber interessant zu sehen, wie die ganzen Figuren im Marvel-Universum halt jetzt damit umgehen. Ne? Mhm. Also klar hast du dann Leute wie den Moonlight Cast, sage ich mal jetzt im Allgemeinen, die Midnight Mission, die halt sagen, ja gut, das, was getan werden muss, muss getan werden. Leute wie Peter Parker dahingehend dann aber natürlich eher wieder ein bisschen rücksichtsvoller mit der Sache umgehen und sagen, ey, muss das jetzt sein? Müssen wir wirklich alle umbringen? Ne, so der wie immer, wie gehen die verschiedenen Helden mit ihren moralischen Kompassen, die sie ja alle haben, mit dieser Ausnahmesituation um? Ne? Gemetze ich mich jetzt durch oder ne, was ist, genau, das ist halt.
Deshalb, genau, also Amazing Spider-Man 49, ich muss sagen, ich bin kein großer Freund mehr von John Romita Jr. Also entweder liegt es an ihm oder seinem Inker oder am Pants, ich weiß es nicht. Ich mag das nicht, wenn ich Spider-Man sehe und dann wird sich aber keine Mühe mehr gegeben, irgendwie noch die Linien, also nochmal, Spider-Man, der hat immer das Netzdesign auf seinem, aber egal. aber die Geschichte inhaltlich, das ist auch so ein sehr kleines Kammerspiel, diese Ausgabe aus Amazing Spider-Man 49. Mhm. Das, was dort erzählt wird, nämlich genau dieses, so ich habe mich selber angekettet und Spidey versucht irgendwie eine Lösung zu finden und ja, das ist eine kleine Geschichte, die dieses Groß-Event so ein bisschen bereichert. Eben. Das heißt ja auch mit Bloodhunter, das ist ja auch so eine Anthologie-Reihe mit drei Geschichten jetzt in dem Heft gewesen. Und da fand ich auch die mit Dagger am spannendsten.
Mhm. Ja, klar, jetzt ne? Ohne Cloak, ohne die Hälfte unterwegs ist. Was mache ich? Wie löse ich das Problem?
Ja, auf bekannte Gesichter und Freunde trifft in ihrer Umgebung, die jetzt dann zu Vampiren wurden. Ich glaube, ich geschrieben auch von Erica Schulz, die Hallows Eve.
Genau, zum Beispiel.
Hallows Eve.
Hallows Eve. Was hatte ich noch? Macht auch sehr viel, auch gerade. Auch bei Marvel macht sie sehr viel, aber auch Independence-Zeug. Also auch eine sehr, sehr beschäftigte Creatorin mit sehr vielen schönen Geschichten.
Gut.
Also, wie immer, großes Event, viele Tie-ins, viele Perspektiven. Ob man jetzt alles davon am Ende lesen muss, wie immer, Antwort eher nein wahrscheinlich.
Ja.
Aber je mehr man liest, desto mehr sieht man natürlich, wie wir gerade meinten, die verschiedenen Facetten. Geht man damit um?
Ja. Muss man Venom lesen?
Das Venom Bloodhunt Tie-In sollte man lesen, wenn man auf das nächste anstehende Marvel-Event Venom War Lust hat, weil das Venom, das Bloodhunt Venom Tie-In ist eigentlich ein Setup für ein Venom War Tie-In.
Also cleveres Marketing.
Ja. Ne, also wer Venom liest, wird's lesen und wird sich darauf freuen. Leute, die Bloodhunt lesen und das lesen, werden eher, weiß nicht, enttäuscht. Das möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist vielleicht eins der Tie-ins, die eher am Rand stattfinden. Mhm. Also wenn man die Wahl haben sollte und Venom nicht eh schon begeistert liest, dann könnte man sich stattdessen auch ein anderes nehmen, was ein bisschen mehr in dem Event spielt und nicht so am Rande wie dieses Event, wie dieses Heft.
Ja. Wir packen das bei uns nicht nur bei Instagram rein. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten, aber für diese Crossover und Events gibt es nämlich auf blackdog.de tatsächlich eine eigene kleine Seite, also so ein Unterpunkt. Müsst ihr kurz ein bisschen runterscrollen unter die Kataloge und dann Crossover und Events. Und da, weiß ich nicht, seit wann ihr das habt, mir ist das neulich jetzt nämlich ins Auge gefallen, tatsächlich erst durch Blatternd, kann ich fast alles abonnieren oben. Also ich sehe richtig, und ich habe halt genau den Überblick über das Event, welche Serien sind beteiligt und so weiter und so fort. Genau.
Ja, das wurde wohl, so wie ich es verstanden hatte, in der Pandemie eingeführt oder kurz davor.
Ah, cool.
Dirk hatte das
auch schon aufgefallen.
Also Dirks Baby, sag ich mal.
Mhm.
Im Verlauf der letzten Jahre ist es aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wurde jetzt aber mit mir nochmal revolutioniert, ist ein hochgegriffenes Wort, das will ich gar nicht sagen. Ich habe es mit Dirk wieder entstaubt und sind jetzt immer daran fleißig dabei, das wieder zu pflegen. Und weil es ja auch, wie allein deine Reaktion darauf, allein deshalb will ich es machen. Bisher waren es nicht viele Leute, die diese Funktion genutzt haben, aber für die paar macht es halt, wie du gesagt hast, macht es so einfach, weil du siehst alle Ausgaben, die vorhanden sind. Du kannst alle Reihen abonnieren, die Teil davon sind. Aktuell geht es für One-Shots nicht, was so ein bisschen schwierig ist.
Ne? Genau, das wäre der einzige Hinweis, den ich auch noch mitgeben wollte, genau, wirklich zu gucken, okay, unten sind halt wirklich alle Hefte aufgeführt, die teilnehmen, oder alle Serien und Tie-Ins und One-Shots und oben halt nur in Anführungsstrichen die Heftserien.
Genau, die man abonnieren kann, was problematisch ist.
Die zu abonnieren.
Was also ein bisschen problematisch ist, wie wenn zum Beispiel ein auch demnächst anstehendes Marvel-Event. Seit den letzten Jahren gibt es ja immer in den Annual-Ausgaben, die erscheinen jährlich, immer so Over-Arc, so Over-Stories, die sich durch alle Annuals ziehen. Letztes Jahr war das solche Contest of Chaos, da müssen wir aber nicht weiter drüber reden.
Warum eigentlich nicht? Das Teaser-Plakat war total witzig. Das
war super.
Also Deadpool war drauf, aber es war halt totally random, ne?
War es auch, ne? Es ging so ein bisschen um Starkhold, um Agatha, also Leute, die halt so ein bisschen den Scarlet Witch Run verfolgen. Die hat es bestimmt gefreut, aber die Leute, die da nicht so Bock drauf
Chaos,
haben.
Chaos Magic.
Ich hatte keine Aktie drin. So. Dieses Jahr, als da schlecht in Anführungszeichen ein Beispiel, was wir noch beheben sollten, ist nämlich Infinity Watch. Thanos hat mal wieder Bock, die Infinity-Steine zu sammeln.
Aber die Steine sind keine Steine mehr.
Richtig. Die Steine sind mittlerweile sentient Beings geworden, die Green Lantern-esque sich einen Host suchen, der der Kraft des Steines würdig ist und verschmilzt dann mit dem Host und grantet dem halt die Fähigkeit des Steins. So, da kann ich, ich finde immer einen Weg. da gibt es als Beispiel für den Realitätsstein nämlich den Charakter Star, der in dem letzten Captain Marvel Run etabliert worden ist.
Wer hätte denn damit gerechnet?
Und dieser Charakter kriegt dann halt zum Beispiel den Realitätsstein und kann halt das, was der Realitätsstein kann. Sprich, Thanos wird in diesem Event ein bisschen schwieriger haben als sonst, weil er nicht nur kleine Klunker sammeln muss, sondern er muss halt jetzt 6 Personen sammeln, die halt die Fähigkeiten der Steine nutzen, aktiv. Mhm. Ob gut oder schlecht, kommt drauf an. Das als, in Anführungszeichen, nicht so gutes Beispiel für diese Crossover-Funktion, weil es sind nur One-Shots. Und One-Shots sind da nicht direkt aufgelistet. Heißt, da dürfen wir mit der IT nochmal ran. Aber ich denke, wir arbeiten dran,
okay, dass
man das auch abonnieren kann.
Das heißt, es wird, so doof es klingt, es wird quasi nicht so groß wie Bloodhunt dann aber wahrscheinlich.
Nee, gar nicht. Das sind halt 9 Annuals, die übers Jahr hinauskommen.
Entschuldigung, das fehlte mir. Auch das wird sich nur in den Annuals wieder
abspielen. Genau, okay. Ja, dieses Annual Overarching Plot, es kann cool sein, weil man halt so eine recht große Geschichte dann trotzdem nebenbei erzählen kann, ohne jetzt bestehende Hefte irgendwie zu unterbrechen und so weiter. Und da hat eben so ein Bloodhunt, wenn man ins Regal guckt, auf jedem zweiten Heft steht dieses Bloodhunt-Logo drauf, sondern einfach sagt, ey, die Leute, die es lesen wollen, lesen es. Für Leute, die jetzt sagen, ja, ich lese jetzt Miles Morales und kaufe mir das Annual und auf einmal sehe ich da halt irgendwie einen Thanos, der irgendeinen Typen, der grünen Schimmer zusammenhaut, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber Comics. Ne? Ja. Man muss am Ball bleiben, man muss sich mit den Thematiken auseinandersetzen oder halt diesen Podcast hören.
So. schön, danke.
Ich glaube, ich nehme nur die Miss Marvel Annual Ausgabe mit, Reasons. mal gucken. So, ich mochte das ehrlicherweise, als die das eingeführt hatten, dass die Steine Sentient Beings geworden sind.
Okay.
Weil das auch in einer Black Cat Ausgabe geschrieben von Jed McKay resultierte. Also in Infinite Destinies ist auch ein Trade. Den gibt es definitiv.
Mhm.
Der steht eigentlich, der fängt ein bisschen Staub in meiner Recommended Section im Laden, weil ich war begeistert.
Mhm.
Viele nicht. Vielleicht ändert sich das jetzt. Mal gucken.
Okay, gut, dann nehmen wir das als Empfehlung mal so mit.
Die letzte Sache, die ich jetzt, glaube ich, noch für Bloodhunt einschieben wollen würde kurz, wäre, wir haben das über das Red Band Label gesprochen und Marvel hat sich da nicht lumpen lassen, hat sich wohl gedacht, cool, machen wir jetzt noch mal ein bisschen öfter, weil nach Bloodhunt kommt noch eine Werewolf by Night Solo-Reihe raus, die dann auch unter dem Red Label läuft. Soweit ich weiß, gibt es die aber auch nur als Red Band Version und nicht als reguläre.
Okay.
Und im neuen Katalog findet sich auch eine neue Mini-Wolverine-Serie namens Wolverine Revenge, geschrieben von Jonathan Hickman himself, die dann nämlich auch als Red Band Extra Edition kommt. Man kann sich vorstellen, wenn ein Charakter prädestiniert dafür ist, dann ist das Wolverine.
Das definitiv. Er hat jetzt Doom gemacht, so ein One-Shot.
Genau.
Der liegt leider, der ist frisch rausgekommen letzte Woche, deshalb habe ich den noch nicht lesen können.
Same.
Und ansonsten?
Gods, Ultimate Spider-Man, das Ultimate Universe im Allgemeinen. Wie mit Wolverine vs. Predator. Ich erwarte jetzt nicht den tiefgehenden Plot und das die Philosophie, sondern das ist so ein gutes Kopf-aus-Augen-auf-Comic.
Ich lese Deadpool, Wolverine, World War III dann jetzt halt auch nicht, weil ich da jetzt die bahnbrechende, tiefgreifende Geschichte erwarte, sondern weil es wahrscheinlich lustig wird und weil es gut aussieht. Und in erster Linie, weil es von Adam Kubert gezeichnet ist. Ja, so. Wobei, Jonathan, also Hickman, es wird sich wahrscheinlich weniger platt anfühlen, wenn Hickman das schreibt. So.
Aber hey, Red Band, it's a thing.
So, currently. Offensichtlich aktuell gerade.
Who knows?
Früher hieß das Max, ne?
Das parallel auch wiederbelebt worden ist.
Genau.
Mit Get Fury von Garth Ennis, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sogar.
Und da geht's um den alten Fury, oder?
Genau, so wie ich es verstanden habe.
Daddy.
Und da steht halt auch wieder das Max, Marvel Max Label drauf. Also ich hätte das ja ein bisschen öffentlicher und größer kommuniziert, der Werbeagentur gegenüber. Aber hey, hat sich trotzdem verkauft wie Sau. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Ausgaben da haben.
Ich habe gerade mal nachgeschaut und Stand jetzt gibt es tatsächlich noch alle bisher erschienenen Ausgaben der Miniserie. Geschrieben wird sie übrigens wirklich von Garth Ennis.
Aber ja, Max ist auch zurück. Wenn man sich jetzt die Marvel Comics aktuell anguckt und bei den großen Events jetzt die Wahl hat zwischen heftig brutalsten, Menschen auseinanderreißenden Vampiren oder dem parallel noch laufenden versuchten Genozid an den Mutanten in The Fall of House of X plus jetzt diese Red Band Editions und Marvel Max, so kindergerecht ist Marvel aktuell nicht wirklich, nee, würde ich behaupten.
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, die Zeiten sind ja momentan auch ein bisschen. Es ist gerade ein bisschen dunkel im Marvel-Universum. Ich glaube, soweit.
Eben.
Ne, soweit kann man gerade ein bisschen.
Alles nicht so.
So, jetzt mal weg aber von. Ist jetzt schon sehr Marvel-lastig gewesen. Dann machen wir jetzt mal einen Strich unter das Kapitel.
Richtig.
Und kommen aber wirklich mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil wir die letzten beiden Male schon drüber gesprochen haben. Also, Dan Waters ist schon ein ziemlich cooler Dude. Das wissen wir jetzt alle.
Dan Waters ist da.
Six Fingers, One Hand. Die Geschichte aus beiden Sichtweisen.
Richtig.
Zusammen mit Ram V, der die eine Serie macht. Dan Waters macht die andere Serie.
Du und Hans hatten sich ja die Frage gestellt, die beiden Herren sind in einer Writers Group zusammen und deshalb arbeiten die auch so viel zusammen, weil die auch durch Arbeitskollegen, wenn man so mag, Arbeitsfreunde, die sich halt oft gerne mal die Bälle zuspielen, dementsprechend daraus dieses Buch auch entstanden ist, dadurch die Zusammenarbeit bei Detective entstanden ist mit dem, ey, ich habe hier die Idee für das, aber ich habe hier noch wen, die hätte eine coole Backup-Story, dementsprechend, deshalb sind Dan Waters und Ram V so,
das sind
Bros. Writing Bros sind sie.
Ja, das erklärt
One Hand,
natürlich
Six Fingers wird ein Trade. Muss man nicht mal zwei Trades. Heißt, wenn man die Single Issues nicht mitgenommen hat, nehmt den Trade mit. Es ist mind-blowing gut.
Genau, ich muss an dieser Stelle nämlich auch noch nachschieben, dass man die Connecting Cover mittlerweile nicht mehr bekommt. Die sind, glaube ich, alle ausverkauft. Ich weiß nicht, ob es im Second Printing irgendwas, du machst vage Bewegungen mit deiner Hand.
Ja. Nee, die Second Printings haben dann nicht mehr dieses A-Cover von dem einen connected mit B-Cover von dem anderen. Es ist it's a hasse.
Ja gut, aber ganz ehrlich, das ist auch immer eine nette Idee, aber die wenigsten kleben sich die ja an die Wand.
Richtig. So. Es ist schön fürs Gefühl, aber.
Ja, deshalb. Also, ich fand das auch geil bei dem X-Men Captain Marvel Crossover. Mhm. Also, würde ja noch die Möglichkeit bestehen, das auch, ne, in einer Reihe so. Ich weiß jetzt nicht, wie die bei Six Fingers, One Hand, ob das auch einfach nur von links nach rechts dann zu lesen ist oder so. Aber du. Kaufst du ja nie, also
richtig.
Nicht jedes Heft zweimal, um es dann zu zerschneiden und als Poster zusammenzukleben, was natürlich eine coole Idee ist, aber
die egal. Dan Waters hat nämlich, das wollte ich einmal erwähnen, eins meiner Lieblingscomics bei Image Comics geschrieben, zusammen mit einem Herren namens Caspar Wingard, der Zeichner ist von diesem Heft. Der hat auch bei Detective Comics mit Dan Waters da auch zusammen die Backup-Stories aktuell geschrieben, zwischenzeitlich. Hat so einen sehr eigenen, pastellfarbenen Look. Ich liebe es. Und der Herr hat, wirkt das Homesick Pilots, sind drei Trades. Kann man gerade alle nachbestellen, habe ich es gerade selber nochmal gemacht. Obwohl ich die 18 Ausgaben alle als Single-Issues habe, aber ich wollte die, ne, Commitment. Wenn man sagt, ich habe die Single-Ausgaben und ich kaufe mir trotzdem nochmal die Trades, spricht das für die Serie.
Okay.
Kaiju, besessene Geisterhäuser, Power Rangers-eske Schlachten, Supernatural-Elemente mit drin, wenn eines dieser Worte euch zusagt. Gut, guckt rein, das Image Firsts ist ja, ne, man kennt Image Firsts, Image legt
von, weiß ich nicht, würde ich nicht voraussetzen, aber erklären wir es vielleicht lieber nochmal.
Image legt von erfolgreichen Serien die Nummer 1 dann oft nochmal unter diesem Label auf für einen Euro und hat dann quasi die erste Ausgabe, um da mal so reinzuschnuppern. Davon haben wir gerade auch ein bisschen was da, falls da Interesse besteht. Den Euro hat man vielleicht
dann. War Invincible erlebt, als die Fernsehserie gestartet ist.
Genau, zum Beispiel. Das wir können es bei allen erfolgreichen, langlaufenden Image, Walking Dead, Spawn, It's a Thing.
Savage Dragon, genau.
Exactly.
Ja. Genau.
Da gibt es dann auch Homesick Pilots.
Homesick Pilots, genau.
Den Namen wollte ich nochmal. Der Herr Wingard hat aber jetzt nochmal zusammen mit Kieran Gillen, den wir ja auch kennen, unter anderem von Marvel zum Beispiel, jetzt ein neues Heft an den Start gebracht, was halt der Comic of the Month ist.
Der aber bei euch übrigens nicht mehr Comic of the Month heißt.
Das ist mittlerweile der Paw of the Month. Wir haben ja jetzt auch den vielleicht.
War eigentlich die Paw?
Theoretisch ist es vollkommen richtig. Die Paw of the Month. Wir haben ja auch den Personen, die unserem Instagram-Account folgen, auch vielleicht schon entdeckt. Wir haben ja auch mittlerweile den die Paw of the Week, ne, wo wir immer ein neues, neu startendes Heft auserkehren und sagen, ey, wenn ihr die Woche noch was mitnehmen wollt, was ihr noch nicht auf dem Schirm habt, versucht es doch hiermit. So, das gleiche natürlich auch für den Monat. Und das ist in diesem Fall The Power Fantasy. Kurzpitch, weil viel mehr ist auch nicht bekannt. Es gibt 6 Personen auf dem Planeten Erde, die Superkräfte besitzen. Aber wir sind jetzt nicht in diesem klassischen, ich ziehe mir ein Cape an und fliege durch die Gegend, rette die Weltmäßigen, sondern diese 6 Personen werden eher gehandhabt, so wie, ich glaube, bei Avengers Civil War, wo Everett Ross meinte, da verglich er ja die Superhelden oder den Hulk explizit mit einer Atombombe, von der Kraft her quasi. Und diese 6 Personen sind in der Lage, den kompletten Planeten in die Luft zu sprengen. Sollten sie jemals aufeinandertreffen? Heißt, diese 6 Menschen dürfen sich nicht treffen, weil sonst das Ende kommt. Das ist der Pitch. Fans von Watchmen sollen wohl sich angesprochen fühlen, unter anderem.
Ich erinnere das gerade so an Hancock irgendwie.
Auch ein bisschen, kann ich mir gut vorstellen, ne, dass die ganzen Personen da natürlich, davon gehe ich stark aus, unterschiedlich mit dieser Situation umgehen und manche halt das ganz gut wegstecken, manche das wahrscheinlich verleugnen überhaupt und über manche halt, da hat der Hancock-Vergleich, denke ich mal, sehr gut angebracht ist, dieses Gottkomplex ist das falsche Wort, ne? Aber
nee, tatsächlich, aber da war es halt andersrum. Da war es ja, wenn sie aufeinandertreffen, dann seine Kräfte halt verschwinden. So, also
sie lösen, stimmt.
So war das doch irgendwie.
Sie werden zu Menschen, wenn sie die Liebe finden.
Richtig, genau. Ja, irgendwie so. Ja. Genau, es war quasi umgekehrt genauso. Ja, stimmt.
Aber
also vielleicht wenn das hängt der Vergleich dann doch ein bisschen.
Nö, aber ich gar nicht. Nö, okay. Also ich denke, das spielt, also es würde mich wundern, wenn da nicht auch irgendwas bereit ist. Mhm. Ne? Ja.
Okay, wie hieß die Serie jetzt nochmal?
The Power Fantasy.
The Power Fantasy, okay. Ja. Darum wollten wir über den sprechen. Ich hatte mir da was anderes aufgeschrieben. Weil ich dachte, Caspar Wingard macht jetzt mit Kieran Gillen
Beneath the Trees Where Nobody Sees.
So.
Nein, das war nochmal ein ganz anderer, aber ich glaube auch.
Dann streichen wir das. Aber darum soll es auch noch kurz gehen.
Ja.
Dexter trifft auf Animal Crossing.
Genau, das ist Beneath the Trees Where Nobody Sees.
Ich habe davon nichts mitbekommen. Es ist allerdings so erfolgreich, dass mittlerweile, glaube ich, die 3. Auflage, wenn nicht sogar die 3. erscheint jetzt, glaube ich, schon.
Ich glaube, Third Printing von der Nummer 1. Wir hatten es dementsprechend auch nicht auf dem Schirm. Niemand hat es auf dem Schirm, aber auf einmal war ein kleines IDW Original Heft durch die Bank weg ausverkauft.
Krass.
Plus noch super viele Order offen. Heißt, wer auch immer da irgendeinen Hype-Train losgetreten hat, hat es sehr erfolgreich getan. Und ja, du hast es gerade schon gut gesagt, der Autor und Zeichner in einem, also es ist so eine gefühlt so eine One-Man-Show, ist von Patrick Horvath verfasst und wie gesagt auch gezeichnet und auch koloriert. Ich glaube, einen Letterer hat er dabei, aber sonst ist es so eine One-Man-Show. Der Herr selbst hat vorher auch so gut wie nichts gemacht, also man könnte meinen, das ist sein Durchbruch. Ja, hat da wohl einen Zahn der Zeit getroffen, du hast es schon gesagt. Es ist einfach eine wunderschöne, kleine, idyllische Stadt, in der anthropomorphe Tiere bevölkern die Welt und haben da halt diese kleine, schöne Vorstadt. Ne? Jeder kennt jeden und das schlimmste Verbrechen ist mal, dass irgendwer sein Fahrrad nicht anschließt, ne? Oder sowas. Ne? Ihr habt 2 Augen. Und in dieser Stadt wohnt halt auch ein Bär, also eine Bärin, die aber halt für Leute, die Dexter schon kennen. Hinter der Fassade der netten Bären versteckt sich dann doch aber eine Serienkillerin, die aber, wie auch, ich sag's viel zu oft, aber wie im Stile von Dexter auch, jetzt nicht die Böse in dieser Geschichte ist. Viel mehr will ich auch gar nicht verraten, weil das geht auch viel zu sehr rein, aber wir folgen halt dieser Serienkillerin Bären. Sie jagt oder befriedigt ihre Bedürfnisse nicht zu Hause, natürlich. Ihre Stadt ist ihr heilig. Das sind ihre Freunde, das ist ihre Familie, die da lebt. So, ja. Genau. So oder so, das ist quasi der Pitch. Ja, wunderschön gezeichnet, total, also sowohl als auch. Super fluffige, flauschige Bewohner in dieser Welt, kombiniert mit recht grotesker, brutaler, wortwörtlich unter die Haut gehende Kunst, die man da auch erblicken darf. Für Fans von True Crime, würde ich sogar sagen. Ein bisschen. Also Leute, die Crime-begeistert sind, Leute, die aber wirkt auch Dexter-begeistert sind. Und an sich der Trend, wir folgen keiner guten Person. Aber die nicht gute Person, die böse, ist in diesem Fall ja trotzdem die Heldin.
Ja, dann kann
da kommt demnächst der Trade, ist abgeschlossen, 6 Ausgaben. Wie gesagt,
Robert
meint ja schon, wird schwierig, das in Single-Issues irgendwie zu kriegen, wenn der Trade kommt.
Schöne Empfehlung. Gut, dann würde ich
auch sagen, schon wieder,
ne? Packen wir es für heute. War viel, auf jeden Fall. Ja. Dann danke, dass du Zeit hattest, Julian.
Danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
Sehr gerne, sehr gerne. Oder gucken wir mal, wohin das Blatthand noch so treiben wird. Also ich glaube, da ist noch nicht alles offengelegt worden, auf gar keinen Fall. Und ansonsten die Bitte an euch, also wo ihr es könnt, lasst uns gerne irgendwie ein Sternchen da oder folgt uns, abonniert den Podcast. Und wenn ihr Feedback habt, Wünsche, Anregungen, dann schreibt uns gerne an pengpuffpau@podnews.de. Und in diesem Sinne sage ich jetzt tschüss.
Tschüss.
Peng. Puff. Pow. Der Comic-Podcast.
Eine Produktion von Podnews.
So, dann starten wir mal YouTube-Laut in die neue Folge. Läuft ja hier.
Ist doch perfekt.
Musste mal richtig auch mal hinschreiben. Hier, Halbjahre-Infos. Mach ich mich hier zum Löffel, weil du mir die falschen Infos hinschreibst. Kann ja wahr sein.
Es sieht gleich laut aus.
Sehen wir es gleich laut aus?
Ja.
So, Entschuldigung.
Wir sehen gleich laut aus.
Wir sehen gleich laut.
Deshalb habe ich halt Licht gemacht und nicht Ton.
Wir sind hier.
Psst.
Gut, dass es heute um Mord und Totschlag geht.
In der Tat.
Tschüss, kriege ich jetzt ein Brötchen?
Jawohl.
Cool.